Herzlich willkommen zu Talk und Tipps, dem Sportwetten-Podcast der Wettbasis. Heute Champions League Edition, denn es ist natürlich mal wieder Montag. Die Königsklasse steht bevor mit knackigen Spielen und ich habe einen knackigen Gast an meiner Seite. Servus Christian Bernhard, der Zone-Experte und Italien-Kenner.
Hallo Alex, wunderschönen guten Tag.
Ich darf, muss, soll mal wieder die Anmoderation machen, weil Julius weiterhin im Urlaub ist. Der will einfach nicht zurückkehren. Aber erste Stimmen besagen, am Donnerstag wird Julius Eid wieder da sein und in die gewohnte Moderationsrolle schlüpfen. Heißt, Christian, vorerst das letzte Mal, dass wir beide hier ein bisschen quatschen dürfen. Aber es passt ja eigentlich so als kleiner Abschluss perfekt, denn wir haben einige italienische Teams dabei, einige super spannende Spiele zu besprechen. Ne? Real Madrid gegen Milan werden wir besprechen, richtiges Traditionsduell in der Champions League. Der VfB Stuttgart trifft auf Atalanta aus Bergamo, auch ein knackiges Spiel. Wir blicken auf Inter gegen Arsenal. Ich glaube, da ist auch einiges geboten. Also die Italiener sind stark vertreten. Deswegen macht es ja sehr viel Sinn, dass wir beide uns hier wieder zusammenfinden. Ja, insgesamt haben wir 8 Spiele in der Besprechung, 4 am Dienstag, 4 am Mittwoch. Und wir beginnen aus deutscher Sicht mit dem BVB, der am Dienstag auf den Sturm aus Graz trifft.
Genau, und da würde ich mal sagen, ist die Favoritenrolle sehr eindeutig verteilt. Nicht nur, da der BVB ein Heimspiel hat, sondern Sturm ist auch noch einer der wenigen Teams, die noch ohne Punkt in den ersten 3 Champions League-Spielen gestartet sind, haben auch erst ein einziges Tor erzielt. Der letztjährige österreichische Meister, also wenig überraschend, eine der Außenseitermannschaften in der Champions League. Und wenn wir jetzt den BVB, da gibt es ja einiges zu erzählen, was wir jetzt ja gleich auch tun werden. Aber wenn wir uns erstmal den Blick auf die Champions League richten, dann steht der BVB da auch gut da mit 6 Punkten aus 3 Spielen und einer Auswärtsniederlage bei Real, würde ich mal sagen. Bei Real kann man verlieren, auch wenn es vielleicht so wie es beim 2:5 zustande kam, eher aus BVB-Sicht unglücklich war. Aber wie gesagt, 6 Punkte aus 2 Spielen, jetzt ein Heimspiel gegen Sturm Graz, also ganz, ganz klarer Favorit, der BVB.
Und ich glaube, der BVB ist auch froh, dass er ein Heimspiel hat, denn in Auswärtsspielen fühlte er sich zuletzt sehr unwohl, unabhängig davon, in welchem Wettbewerb. Ob es jetzt die Bundesliga war, ob es die Champions League war oder sogar im DFB-Pokal, auch da sind sie ja auswärts in Wolfsburg ausgeschieden, haben aber eine Antwort gegeben. Ja. Und zwar eine sehr, sehr gute, muss man echt sagen. Also wir haben den BVB zuletzt häufiger kritisiert hier im Podcast. Ob ich das war, du warst, Julius kritisiert ihn häufig oder unser Gast Sebastian Leisgang am Donnerstag. Muss sagen, sie haben eine bemerkenswerte Reaktion gezeigt. Nicht nur, weil sie gewonnen haben gegen RB Leipzig, sondern die Art und Weise auch, fand ich sehr, sehr bemerkenswert mit diesem kleinen Kader, der angeschlagen war, mental und körperlich, und dann wirklich eine sehr, sehr gute Leistung, ein verdienter Heimsieg gegen RB und dadurch ja Selbstvertrauen getankt, das sie ja natürlich auch bitter nötig haben. Aber man hat es auch wieder gesehen, wenn das Flutlicht angeht im Westfalenstadion, ne? Egal ob es dann am Dienstag ist, dann am Mittwoch, an einem Freitagabend oder im Topspiel am Samstagabend, dann tut sich irgendwie was beim BVB, da zeigen sie ein anderes Gesicht, und deswegen erwarte ich auch hier wieder ein anderes Gesicht. Dienstagabend, 21 Uhr, das Flutlicht ist an. Der BVB sollte das Ding gewinnen.
Ja, und du hast es ja angesprochen, es war einfach ein wahnsinnig wichtiger Sieg auch gegen Leipzig. Davor gab es ja wirklich 3 Niederlagen in Folge. Also die Stimmung war ungemütlich beim BVB. Und wenn du dann mit einem Dreier dich da erstmal ein bisschen dir Luft verschaffst und das auch noch gegen Leipzig, dann glaube ich, gibt dir das nochmal deutlichen Aufschwung. Und ich gehe stark davon aus, dass dieser Aufschwung auch in das Heimspiel gegen Graz transportiert wird. Und dürfen wir nicht vergessen, wenn wir uns einmal einen rausblicken beim BVB, Guirassy, der Mann vorne drin, der Mann für die Tore und der verlässlich liefert, der gegen Leipzig getroffen, das entscheidende Tor, und steht jetzt bei 13 Toren in dieser Saison in 12 Spielen. Also wenn man Club und Nationalmannschaft dazu nimmt. Also da ist einer da, der weiß, wo das Tor steht und der den BVB gerade eben in dieser Phase jetzt doppelt gut tut.
Ja, also dass Guirassy trifft und BVB gewinnt, ist tatsächlich ein Tipp, den man hier guten Gewissens abgeben kann, denn guten Gewissens nur auf den Heimsieg tippen kann man nicht zu 1,15er, 1,10er, 1,20er Quoten je nach Wettanbieter, sehr, sehr gering. Also man kann es ein bisschen modifizieren, indem man eben sagt, Guirassy trifft und der BVB gewinnt. Oder eben der BVB gewinnt zu 0. Denn Sturm hat erst ein Champions League-Tor geschossen bisher. Das ist ein bisschen mager. Dazu natürlich die Heimstärke des BVB. Ich glaube, gegen Club Brügge haben sie 0-1 verloren. Die Grazer und gegen Sporting zu Hause 0-2. Und dann bei Brest 1-2 haben sie ihr einziges Tor geschossen. Also es läuft nicht gut. Es ist eine klare Ausgangslage. Und ich glaube, den BVB-Sieg zu 0, das würde auch dem BVB mal gut tun, hinten mal die 0 halten. Und sie haben ja gegen RB gezeigt, ne, dass sie das gut hinbekommen, wenn die Champions League Lichter an sind. Und deswegen glauben wir auch hier, dass das ein souveräner Sieg wird, oder eben mit Handicap wäre auch eine Alternative. Aber am Ende sollte nichts anbrennen. Also vermeintlich leichter Auftakt für den BVB, zumindest Auftakt in unserer Besprechung. Zweites Spiel in unserer Besprechung. Ich glaube, das wird ein bisschen weniger leicht für den deutschen Vertreter. Denn Bayer Leverkusen, der deutsche Meister, muss zum FC Liverpool an die Anfield Road. Das ist ein richtiger Knaller für Xabi Alonso. An die alte Wirkungsstätte kehrt er zurück. Und ja, wir freuen uns sehr auf dieses Spiel, aber ich bin sehr gespannt. Ich traue hier dem deutschen Vertreter, ich sag mal so, etwas weniger zu als dem BVB.
Ja, dass das ein bisschen schwieriger werden dürfte, da gehe ich voll mit. Das wird jetzt auch die wenigsten überraschen. Liverpool für mich im Moment, ja, mit Barcelona vielleicht die heißeste Mannschaft in ganz Europa. Also was Liverpool jetzt im Jahr 1 nach Jürgen Klopp unter Slot zeigt, also wirklich herausragend. Alle drei, eine der wenigen Clubs, der ja alle drei ersten Champions League Spiele auch gewonnen hat. Das heißt, einer der wenigen, ich glaube nur Liverpool und Aston Villa, genau, es sind eh nur zwei Clubs, denen das gelungen ist. Und dabei muss man auch sagen, dabei waren zwei Auswärtssiege, und zwar einmal in San Siro gegen Milan und einmal bei Leipzig. Also das macht das Ganze ja nochmal beeindruckender. Und wenn wir uns auch in der Liga anschauen, sie führen die Premier League an, sie haben einfach in dieser Saison von den 15 Pflichtspielen, die sie bisher bestritten haben, einfach mal 13 gewonnen. Also Liverpool ist in Schuss, Liverpool ist offensiv gefährlich, auch defensiv ziemlich stabil. Also für mich auch hier in dem Fall, auch weil es ein Heimspiel ist und man Leverkusen definitiv immer alles zutrauen muss, aber die Favoritenrolle für mich geht hier auch erstmal ganz klar nach Liverpool.
Das zeigen auch die Wettanbieter, die eine 1,70er-Quote im Schnitt auf Liverpool anbieten im Dreiweg. Und es gibt hohe Viererquoten auf Bayer. Also das zeigt schon auf, die sind der klare Außenseiter. So klar waren sie es wahrscheinlich seit 1,5 Jahren nicht mehr. Egal in welchem Wettbewerb, das ist schon bemerkenswert. Also auf jeden Fall eine spannende Quote natürlich für diejenigen, die vielleicht ein bisschen mit deutscher Brille tippen oder die sich sagen, hier Xabi Alonso, der wird den Kollegen Arne Slot auscoachen oder ähnliches. Also die Quoten haben natürlich gutes Value, aber ja, die Favoritenrolle ist klar. Bei Leverkusen funktioniert es halt einfach nicht so gut, ne? In dieser Saison bisher, in der Champions League natürlich schon, 7 Punkte, 2 Siege, 1 Unentschieden, erst 1 Gegentor, aber zuletzt eben in Brest gepatzt. Ziemlich überraschend da Punkte gelassen, da waren sie auch der klare Favorit in einem Auswärtsspiel, und da haben sie schon gezeigt, irgendwie sind sie nicht so gut drin, ne, in dieser Saison. In Bremen auswärts nur unentschieden gespielt, direkt danach, und jetzt zu Hause gegen den VfB Stuttgart auch wieder nicht über einen Unentschieden herausgekommen, nur ein 0-0, glaube ich, auch ein bisschen enttäuschend aus Leverkusener Sicht. Da war natürlich mehr drin, aber am Ende, ja, wieder die Zähne ausgebissen. Die Form ist einfach nicht optimal, und deswegen bin ich ja auch auf deiner Seite, dass ich sage, Liverpool ist der Favorit. Ich würde es aber nicht ausschließen, dass Leverkusen hier zumindest ganz gut mithalten kann, im Sinne von, sie schießen ein Tor. Ist es ein Tipp wert, dass man sagt, Liverpool gewinnt mit Gegentor? Wie siehst du das?
Also offensiv, du hast es ja gerade auch schon angesprochen, bei Leverkusen ist ganz interessant, während sie in der Champions League ja defensiv ziemlich stabil erstmal in den ersten 3 Spielen daherkamen, sind sie in der Liga ja alles andere als. Also die haben, muss man sich mal vor Augen führen, Leverkusen hat in den ersten 9 Ligaspielen 15 Gegentore kassiert. Und in der ganzen vergangenen Saison waren es 24. Also das zeigt, dass ja gerade auch die defensive Stabilität, das Spiel gegen den Ball noch nicht auf dem Niveau ist, auf dem Xabi Alonso es sicher gerne wieder hätte. Und da bin ich bei dir, dass das, glaube ich, an der Anfield Road gegen einen Gegen Liverpooler Mannschaft mit viel Selbstvertrauen, dass es da sicherlich auch Möglichkeiten geben wird. Ich glaube, Liverpool ist auch eine Mannschaft, die dir durchaus auch immer wieder mal ein bisschen Raum gibt. Also ich sehe das jetzt auch nicht völlig aussichtslos, dass Leverkusen da trifft. Und du hast es ja vorhin angesprochen, die Quoten auf Leverkusen sind ja wirklich sehr hoch. Da wäre vielleicht auch eine Option, vielleicht ins leichte Risiko zu gehen und sagen, vielleicht nimmt Leverkusen halt doch einen Punkt mit. Und dann wäre das mit der doppelten Chance logischerweise auch was, was interessant sein könnte.
Wer so mutig ist, aber ich habe hier Statistiken vorliegen, zwei, die ich noch vorlesen will, die nehmen uns aus deutscher Sicht natürlich ein bisschen den Mut, denn Leverkusen hat nur eine seiner letzten 11 großen Spiele in England verloren. Warum großen Spiele? Der UI Cup und ähnliches zählen da nicht dazu, also Champions League Spiele oder eben Europa League Spiele. Ein Sieg in den letzten 11 Spielen auf englischem Boden, davon 7 Niederlagen, also da gibt es in England einfach wenig zu bestellen. Zweite Statistik, die ja sehr klar ist, die betrifft den FC Liverpool jetzt, denn der hat nur eine seiner letzten 21 europäischen Spiele gegen deutsche Mannschaften verloren. Just aber gegen, Achtung, Bayer Leverkusen, ist nur ein bisschen her, Champions League 2002 war das. Aber ansonsten eben, ja, gegen deutsche Mannschaften Liverpool richtig gut unterwegs, seit 13 Spielen übrigens ungeschlagen und 10 davon gewonnen. Also, an der Anfield Road gegen eine deutsche Mannschaft, es spricht dann doch am Ende viel für den LFC, aber vielleicht ja mit Gegentor und dann findet man spannende Quoten vor. Auf jeden Fall ein Spiel, auf das wir uns sehr, sehr freuen werden, sehr, sehr knackig. So, Stichwort deutsche Mannschaft, schweres, unbequemes Auswärtsspiel bei natürlich einem Traditionsclub mit toller Stimmung. Kann man wunderschön überleiten zu dem Gastspiel von RB Leipzig. Die müssen bei Celtic in Glasgow ran und sind richtig unter Druck, Christian, ne?
Ja, das ist der Punkt. Also erstmal schön, dass du das auch schon angedeutet hast. Also stimmungstechnisch ist das, glaube ich, wirklich ein sehr guter Übergang von der Anfield Road zu Celtic gegen Leipzig. Also da, glaube ich, erwartet alle ein besonderes Umfeld. Aber wie du schon sagst, also Leipzig, und das, glaube ich, macht dieses Spiel jetzt so schwer für Leipzig, denn die Ausgangslage ist die, Leipzig ist noch ohne Punkt da, also die brauchen händeringend Punkte, klar, sie haben gegen Juve und Liverpool verloren, sie hatten schon teils schwere Spiele, aber wenn man sich den Spielplan von Leipzig anschaut, da kommen auch noch schwere Spiele. Da geht es auch noch in San Siro zu Inter. Aston Villa ist, glaube ich, auch noch auf dem Programm. Also Leipzig ist jetzt wirklich einfach unter Druck, auswärts bei Celtic punkten zu müssen. Und mit Punkten, glaube ich, sind wir uns auch alle einig, dass ein Punkt da auch zu wenig wäre in der jetzigen Situation. Also eigentlich muss der Dreier her. Und das, glaube ich, ist so ein bisschen die besondere Schwierigkeit, die es für Leipzig bringt, dass sie eben ja schon ein bisschen in dieser Muss-Rolle sind und dann bei dieser beeindruckenden Heimatmosphäre von Celtic, dass das vielleicht das Ganze etwas, ja, wie soll man sagen, schwieriger machen lässt. Auf der anderen Seite dürfen wir auch nicht vergessen, wenn wir uns mal anschauen, das Ganze statistisch, also Leipzig, auch wenn sie jetzt in Dortmund verloren haben, in der Bundesliga sind sie ja herausragend gestartet, haben ja auch einen Punktrekord aufgestanden, einen Clubrekord an den ersten Spieltagen, haben bis jetzt nur 5 Tore zugelassen. Also Leipzig musst du dann schon auch erstmal knacken, defensiv. Und wenn wir uns die Celtic-Bilanz anschauen gegen deutsche Teams, nicht nur, weil sie jetzt vor kurzem 1:7 in Dortmund verloren haben, sondern sie haben auch die letzten 5 Spiele übergreifend gegen deutsche Clubs verloren. Dementsprechend ist da Leipzig auf jeden Fall für mich der Favorit, fußballerisch gar keine Frage. Wie gesagt, spannend wird halt einfach die Konstellation sein, die Konstellation, wie Leipzig mit diesem Druck umgeht, wie Leipzig ja damit umgeht, dass sie ja eigentlich schon fast einen Dreier da holen müssen.
Ja, wir haben es im Vorfeld ja ein bisschen besprochen. Wir sind so den Restschedule von Leipzig durchgegangen, weil die ja so einen dermaßenen Fehlstart mit 0 Punkten hingelegt haben. Und haben bemerkt, hoppla, das ist wirklich das Do-or-Die-Spiel jetzt hier. Wenn sie das nicht gewinnen, oh, dann wird schon mit Platz 24, glaube ich, eng. Deswegen, sie müssen hier unbedingt auf Sieg spielen. Das ist natürlich auch nicht ganz so leicht, im Celtic Park zu gewinnen. Auch wenn sie ja zuletzt einige Mal gewonnen haben. Es ist ein kleines Traditionsduell aus RB Leipzig-Sicht. Das klingt komisch, wenn man das so sagt. So lange gibt es den Verein noch nicht und so viel Tradition hat er auch nicht. Aber sie spielen einfach sehr, sehr häufig gegen Celtic im internationalen Wettbewerb. Viermal haben die beiden einfach schon, sind die beiden schon aufeinander getroffen und dreimal hat Leipzig dabei gewonnen. Zuletzt in der Europa League im November 2018. Ist ein bisschen her, aber irgendwie die beiden treffen sich sehr, sehr häufig. Aber es bleibt trotzdem schwer. Also Favoritenrolle, du hast es angesprochen, die hat Leipzig inne. Trotzdem gibt es Zweierquoten. Eine spannende, sehr spannende Quote, die da auf einen wartet. Ich würde sie gern anspielen, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es dann wirklich mit dem Sieg reicht. Denn kurz zur Celtic-Form, die haben seit 4 Spielen kein Gegentor mehr kassiert in den verschiedenen Wettbewerben. Zuletzt bei Atalanta ein 0-0 geholt, überhaupt in der Champions League alle 3 Gesichter gezeigt, die es so gibt. Also 0-0 bei Atalanta war sicherlich sehr, sehr positiv nach dem 1-7 in Dortmund, das du angesprochen hast. Davor haben sie zu Hause aber Slovan Bratislava 5-1 abgebügelt. Also so richtig weiß man nicht, was man bei Celtic bekommt. Ne? Plötzlich jetzt 4-0 in Dortmund, aber 7 kassiert, gleichzeitig Slovan abgeschossen. Ich tippe drauf, dass beide treffen hier bei diesem Spiel, Christian. Ich halte mich im Dreiweg ein bisschen fern und sage beide treffen. Und dann kann natürlich Leipzig das späte 2-1 irgendwie mit Ach und Krach in einem Arbeitssieg rausschießen. Aber 100% sicher bin ich mir nicht.
Nee, ich möchte nur noch kurz dieses 4-0 bisschen ja einordnen vielleicht. 3 dieser zu 0 sind halt im schottischen Umfeld zustande gekommen und da ist Celtic logischerweise weiterhin ganz klar, ja, das Top-Team. Aber auch das 0-0 bei Atalanta, das habe ich noch sehr gut vor Augen. Das ist logisch großartig, dass Celtic da mit einem Punkt heimfährt. Aber das lag zu großen Teilen auch daran, das lag nicht daran, dass sie super verteidigt haben, sondern Atalanta hat wahnsinnig viel liegen gelassen. Das war ein Spiel, ich glaube, Atalanta hat allein 5 oder 6 wirkliche Top-Chancen, haben keine davon gemacht und dann klar, dann geht's halt 0-0 aus. Aber die 7 Stück, die sie in Dortmund bekommen haben, also ich will jetzt nicht sagen, dass das in Bergamo auch so viele hätten werden können, aber das ein oder andere hätte auch in Bergamo dazukommen können. Dementsprechend bin ich da schon aus Leipziger Sicht ziemlich optimistisch, dass Leipzig auch trotz der schwierigen Konstellation, die wir jetzt ja beschrieben haben, da schon auch die Mittel hat, eine Celtic-Mannschaft, auch wenn die zu Hause spielt, ja, offensiv so zu bearbeiten, dass die zu knacken ist.
Na gut, also du bist da optimistischer als ich mit der deutschen Brille auf der Nase, sei dir unbenommen. Ich bin einfach vorsichtig skeptisch, aber wie gesagt, so ein 2-1 Arbeitssieg der Leipziger, den kann ich schon auch irgendwo sehen, aber es wird eben ein großes Stück Arbeit. Ich glaube, da sind wir uns einig. So, großes Stück Arbeit ist jetzt eine komische Überleitung. Passt nicht so ganz auf ein schillerndes Spiel, bei dem man weniger Arbeit und mehr Glanz und Glorie erwartet, zumindest wenn man die Vereinsnamen sieht. Real Madrid gegen die AC Milan. Das klingt nach Champions League, das klingt nach Tradition, das klingt nach einem wunderschönen Spiel. Das ist das 4. Spiel hier in unserer Besprechung. Und da sind wir mal gespannt, was die Italiener auswärts im Bernabeu reißen können. Denn so richtig optimal läuft's für Milan ja auch noch nicht in der Champions League.
Nee, fangen wir aber wirklich mal mit dem Duell an sich an, weil ja, dieses Duell transportiert so viel Fußballgeschichte. Das sind ja auch die 2 Clubs mit den meisten Champions League-Cup der Landesmeister-Titel in der ganzen europäischen Fußballgeschichte. Also da wird schon das Smoking ausgefahren, wenn hier Real auf Milan trifft.
schön formuliert.
Und nochmal besonderer wird es dadurch, dass Carlo Ancelotti als Realtrainer auf Milan trifft und Milan ja seine große Liebe, sowohl als Spieler als auch als Trainer hat er ja mit Milan die Champions League gewonnen oder spricht davor noch als Spieler den Cup der Landesmeister. Also ein ganz besonderes Spiel auch für Ancelotti vor allen Dingen und das konnte ich schwer vorstellbar. Real und Milan haben logisch oft gegeneinander gespielt, aber Ancelotti trifft jetzt zum ersten Mal in der Champions League als gegnerischer Trainer auf Milan. Also ich glaube auch für einen wie Ancelotti, der alles schon mitgemacht hat und alles schon gewonnen hat, ein besonderer Champions League-Abend.
Absolut. Also das Spiel klingt ja schon besonders, ja. Wirklich nach den Hochzeiten der Champions League. Von daher freuen wir uns da sehr drauf. Ja, nichtsdestotrotz, ich habe es ja kurz angerissen, für Milan ist auch so ein bisschen unter Druck. Nicht ganz so krass natürlich wie Leipzig, aber haben auch nur 3 Punkte erst auf dem Zettel. 2 Niederlagen schon kassiert, Platz 25 in der Tabelle. Ja, die ist noch nicht so aussagekräftig, wissen wir, aber nur als Hinweis, Stand heute würden sie ausscheiden in Europa Milan. Deswegen, da ist der Druck definitiv auf Mailänder Seite. Real Madrid ist aber auch nicht so viel besser platziert. Immerhin 12., aber auch hinter den Ansprüchen. Die Blancos haben natürlich auch den Klassiko verloren, das muss man erwähnen, weil es einfach das letzte Spiel von ihnen war. Ist jetzt ein bisschen her, aber diese 0-4-Klatsche wiegt natürlich weiterhin schwer. Das Spiel Am Wochenende wurde abgesagt aufgrund der verheerenden Unwetterkatastrophe in Valencia. Also gab es kein Ligaspiel für die Madrilenen. So gesehen konnten sie sich ja ein bisschen ausruhen, ein bisschen das verarbeiten, was sie im Clásico so erlebt haben. Wird ihnen wahrscheinlich auch nicht so schlecht tun, generell ein bisschen Pause zu haben, weil ja alle anderen Mannschaften durchgängig englische Wochen haben. Von daher sehe ich dann schon den Vorteil ganz klar auf Real Madrid Seite, da bin ich ehrlich. Milan hat mich bisher, was ich so mitbekommen habe, nicht überzeugt oder zu wenig überzeugt. Real Madrid im Bernabeu, man weiß das, ne? Wenn nicht gerade Barca zu Gast ist, schaffen sie es immer, Wege zu finden, den Gegner zu schlagen. Und sie schaffen, oder sie haben auch zuletzt häufig Wege gefunden, diesen Gegner zu schlagen. Ja. Denn sie haben 5 ihrer letzten 7 Heimspiele in Europa gegen Milan gewonnen. Deswegen ist für mich, das hörst du nicht gern, Christian, aber Real Madrid hier der Favorit.
Das höre ich, ich höre alles gern, was mit der Realität zu tun hat, Alex. Dementsprechend bin ich da auch voll bei deiner, auf deiner Seite. Also,
ich dachte jetzt, dein italienisches Herz ist ein bisschen verletzt.
Nee, das ist überhaupt nicht verletzt, denn es geht ja darum, dass wir hier die Sachen einordnen. Und beim Einordnen ist es schon ganz hilfreich, wenn man sich eben anschaut, was da gerade so Sache ist. Und obwohl Milan jetzt am Wochenende 1-0 gewonnen hat gegen Monza, das war auch wieder so ein hart umkämpfter Sieg. Der war extrem wichtig für Milan, weil sie auch schon ein bisschen Loch gerissen haben, ganz vorne zur Tabellenspitze. Aber ich bin völlig bei dir, bei Milan ist noch nicht so wirklich der Flow da. Und wenn wir uns Real auch die Historie gegen, nicht du hast ja das gegen Milan angesprochen, aber wenn wir uns die Real-Historie allgemein gegen italienische Mannschaften anschauen, boah, die sollte sich Milan vielleicht besser nicht anschauen. Real hat die letzten 11 Spiele gegen Serie A-Clubs allesamt gewonnen, also auf europäischer Bühne, und insgesamt 17 der letzten 18 Spiele gegen italienische Clubs. Also da glaube ich, müssen wir nicht groß weiter drum rumreden. Real ganz klar der Favorit, auch noch im Bernabeu. Du hast es auch schon angedeutet, dieses 0-4, das letzte Spiel. Das ist was, eine 0-4-Niederlage für Real Madrid. Das ist was die Vereinsgeschichte nicht so gerne hergibt, und dementsprechend noch größer wird auch der Antrieb sein, da im Bernabeu gleich mal was Positiveres nachzulegen. Und dementsprechend, ja, bin ich auch völlig bei dir. Ich sehe das eine Riesenaufgabe für Milan, da was mitzunehmen, und dementsprechend Real ganz klarer Favorit für mich.
Nicht nur für dich, auch für die Wettanbieter. 1,45er Quoten gibt es hier teilweise nur auf Real Madrid. Das ist extrem niedrig, ne? Wir haben jetzt hier dieses schillernde Duell ein bisschen aufgeblasen, aber die Quoten sprechen hier eine klare Sprache. Du hast eine klare Meinung. 6,50er Quoten im Schnitt teilweise auf den Milan-Sieg. Also eine riesige Auswärtsquote. Wer natürlich hier auf die doppelte Chance X2 gehen will, findet super Value vor. Wer an Milan glaubt, wir tun uns da einfach ein bisschen schwer. Aber ein Milan-Tor, das kann ich schon sehen, denn Real Madrid hat ja gegen Barca zuletzt eindrucksvoll bewiesen, dass sie hinten sehr, sehr anfällig sind, vor allem gegen Umschaltspiel, ne, gegen schnelle Bälle in die Tiefe, wenn dann die Außenspieler durchstarten, wie sie auch heißen mögen. Aber da hat ja Milan auch den ein oder anderen, der ein bisschen was drauf hat, sei das Leao oder Pulisic, oder wie auch immer. Also von daher kann Milan da vielleicht, weil sie auch Druck haben, sicherlich ein Türchen schießen, das sehe ich schon. Aber am Ende sollte Real Madrid das machen, ja.
Das ist genau letzter Punkt von mir auch dazu. Das ist, wenn wir jetzt mal kurz in die Milan-Perspektive reingehen, dann sehe ich auch das, dass das der Punkt ist, an dem Milan zu arbeiten hat oder darauf hoffen sollte, dass sie etwas Raum kriegen hin und wieder, weil Real das Ganze dominant aufziehen wird. Und dann, du hast es ja schon angesprochen, mit Leao, mit Pulisic, mit Chukwueze. Also das sind wirklich sehr schnelle Umschaltspieler, auch da mit Theo Hernandez als Linksverteidiger, der zusammen mit Leao diese starke linke Seite oft bildet. Da gibt es dann schon, das sind so Spielsituationen, wo dir Milan schon durchaus sehr viel, große Probleme bereiten kann. Das ist sicher der Punkt, auf den Milan setzt, aber dann musst du halt auch erstmal diesem Realdruck standhalten, und da sehe ich Real auch klar im Vorteil.
Gut, dann sind wir uns da einig und machen zumindest ein Schleifchen drum um den Dienstagsspieltag. Wir haben jetzt 4 Spiele besprochen, es sind natürlich wie immer 9 Spiele, ihr wisst das. Wir haben jetzt nicht Raum und Zeit, um über alle zu sprechen, aber natürlich gibt es reichlich Info, Background, Vorschauen, Wetttipps etc. auf der Wettbasis. Wettbasis.com widmen sich auch den anderen Spielen, die es so gibt. Also beispielsweise ist Juventus bei Lille zu Gast. Hätte zwar jetzt gut thematisch gepasst in unsere kleine italienische Woche hier, aber dazu gab es jetzt nicht den Raum, dieses Spiel zu besprechen, aber es gibt natürlich die Vorschau auf der Wettbasis. Bologna ist gegen Monaco. im Einsatz. Man City hat jetzt am Wochenende überraschend verloren, spielt bei Sporting. Sehr spannendes Spiel, haben wir leider auch nicht hier die Möglichkeiten, das zu besprechen. Aber wie gesagt, auf wettbasis.com findet ihr Vorschauen ohne Ende zu all diesen Spielen und natürlich auch allen Spielen, die am Mittwoch stattfinden, die wir auch nicht besprechen. Immerhin 4 haben wir hier in petto. Und wir beginnen mit, ja, natürlich dem FC Bayern München, der Benfica zu Gast hat. Und jetzt ist die Frage, nächster lockerer Kantersieg, Heimsieg für die Bayern? Fragezeichen.
Ob er locker wird, das weiß, kann ich jetzt noch nicht prognostizieren. Aber wenn wir uns mal die ganzen Rahmenbedingungen anschauen, dann deutet schon einiges zumindest darauf hin, dass die Bayern die 3 Punkte mitnehmen. Benfica hat 12-mal gegen Bayern auf europäischer Ebene gespielt und noch kein Spiel gewonnen von diesen 12. Und wenn wir uns die letzten 3 Aufeinandertreffen von Bayern und Benfica in der Champions League anschauen, die wirklich auch in den jüngeren Jahren erst stattgefunden haben, dann haben die Bayern in 3 Spielen 14 Tore gegen Benfica geschossen. Also nochmal zum Mitschreiben, 14, das heißt im Schnitt knapp 5 pro Partie. Das waren 2-mal 5 Tore, 1-mal 4 Tore. Also ich würde sagen, Benfica liegt dem Bayern, zumindest in der jüngeren Vergangenheit. Und wenn wir jetzt dazu nehmen, Heimspiel Bayern, eben dieser große Respekt, mit dem Benfica da auch anreist, ja, dann ist die Favoritenrolle hier auch ganz klar verteilt. Auch wenn jetzt jemand sagen könnte, oder wenn einige sagen können, ja gut, aber die Bayern haben ja 2-mal in der Champions League schon verloren, stehen erst bei 3 Punkten da. Das ist völlig richtig, aber trotzdem in der Konstellation und auch, was die Bayern seit dem 1:4 in Barcelona gezeigt haben, wie sie darauf reagiert haben, das haben sie meiner Meinung nach abgeschüttelt, als ja, wäre so quasi nichts passiert, bringt mich das schon sehr stark in die Richtung zu sagen, dass Bayern hier ja definitiv auch der große Favorit ist.
Ja, ich wollte tatsächlich die Tabellensituation auch kurz erwähnen, weil ich es ja bei Milan getan habe und bei Leipzig und dann muss man natürlich auch über die Bayern sprechen, die ja einen kleinen Fehlstart hingelegt haben und natürlich auch ums Weiterkommen, bang, stand dritter Spieltag, weil sie eben erst 3 Zähler auf dem Buckel haben.
Das
aber
würde ich
glaube,
stark in Klammern setzen.
Ich sag ja, die nächsten 3, glaube ich, kommen direkt dazu und dann sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Aber es gab halt eben so nach der Klatsche in Barcelona halt auf dem Kurznachrichten, den X-Twitter halt auch ein paar Memes, ne? So Abstiegskampf für die Bayern, wer hätte das gedacht, dies, das. Aber ja, man formuliert es augenzwinkernd am Ende, glaube ich, werden sie jetzt den nächsten Dreier draufpacken und vielleicht auch wieder eindrucksvoll gewinnen. Muss ja kein 7-8-0 sein, aber oder 5-0, aber einfach ein 3-0, 3-1, 4-0, 4-1, irgendwie sowas. Also ein eindrucksvoller Handicap-Sieg möglicherweise, kann ich mir gut vorstellen. Benfica zuletzt, um auch mal die Portugiesen zu beleuchten, in der Champions League 1:3 gegen Feyenoord verloren. Und das war dann schon eine Überraschung, denn sie haben ja die ersten beiden Spiele gewonnen, ne? Beim Roten Stern in Belgrad noch ein ja, Arbeitssieg 2:1, aber dann ein eindrucksvolles 4:0 gegen Atletico, ja, das auch in der Höhe verdient war. Und Atletico zu schlagen ist das eine, aber sie wirklich abzuschießen ist bemerkenswert. Da dachte ich mir auch, hoppla. Aber dann ja, jetzt wie gesagt, 1:3 gegen Feyenoord. Ich fürchte, die Bayern gewinnen das klar.
Ja, aber gut, dass du das ansprichst. Also von dem Spaziergang, glaube ich, sollte man da schon trotzdem nicht ausgehen eben quasi, weil Benfica einfach da wirklich, also dieses Atletico-Spiel, das muss man dann schon, du hast das ja wunderbar auf den Punkt gebracht, das muss man dann schon erstmal nicht nur gewinnen, sondern auch so gewinnen. Dementsprechend, Benfica bringt ja schon auch eine gewisse europäische Erfahrung mit, das ist ja ein Stammgast. Also ich weiß jetzt nicht, ob die Bayern da wirklich durchspazieren, aber wie gesagt, dass die 3 Punkte in München bleiben, ja, da glaube ich schon stark daran. Vor allen Dingen auch, müssen wir vielleicht auch noch einmal Harry Kane fallen lassen, was der in den letzten Wochen jetzt auch, also ist ja immer wichtig fürs Bayern-Spiel, aber jetzt hat er sich halt auch wieder, ja, dieses Tor-Selbstverständnis quasi dazu geholt, hat jetzt schon 19 Tore in dieser Saison erzielt. Klar, wenn wir auch wenn wir die englische Nationalmannschaft mitnehmen, aber hallo, 19 Tore, wir sind jetzt Anfang November, also Musiala zurück, gleich auch wieder getroffen. Also das Offensivpotenzial der Bayern ist sehr variabel und sehr beeindruckend und deswegen, ja, die 3 Punkte, glaube ich, sind wir uns beide einig. Da deutet einiges auf die Bayern drauf hin.
Schönes Stichwort, Offensivpotenzial ist da und das wird auch auf dem Rasen, auf beiden Seiten übrigens zu sehen sein. Also ein Bayern-Tipp mit Gegentor finde ich hier sehr interessant. Oder eben Bayern gewinnt und over 2,5 Tore oder sogar over 3,5 Tore. Beides, glaube ich, interessantere Tipps als nur den Heimsieg. mit 1,30 ist der einfach sehr niedrig dotiert. Also wir erwarten einen Bayern-Sieg, aber ich glaube, wir werden hier ein paar Türchen schießen. Vielleicht verteilt sich es auf beiden Seiten oder die Bayern gewinnen halt 3-0 oder 4-0. Würde mich auch nicht überraschen. Ich will Benfica nicht kleinreden, aber ich glaube, die Bayern rollen einfach und haben so viel Selbstvertrauen, wissen, dass sie gewinnen müssen, weil die Tabelle nicht so gut aussieht und werden eben ja den nächsten Statement-Sieg wahrscheinlich einfahren. Und jetzt weiß ich nicht, gibt es einen Statement-Sieg unweit des FC Bayern, ein bisschen westlich gelegen. Der VfB Stuttgart bräuchte auch mal einen Statement-Sieg, wobei sie haben ja eigentlich eingelandet, ne? Bei Juventus gewonnen, das war ein Statement.
Kann man sagen, ja.
Kann man so sagen, das stimmt. Und jetzt der nächste italienische Verein, diesmal zu Gast in Stuttgart, ist Atalanta aus Bergamo, also VfB Stuttgart gegen Atalanta. Statement-Sieg, Fragezeichen, oder zumindest irgendein Sieg, glaube ich, egal welcher, der wäre für den VfB Stuttgart, glaube ich, ja, eine schöne Sache.
Also ich sag's mal so, ich gehe stark davon aus, dass sich der VfB mit der zweiten italienischen Mannschaft, die er jetzt in Kürze eben bekommt, deutlich schwerer tun wird als mit Juve, also mit dem einen Juve-Spiel. Also
das bedeutet, das ist ein Statement von dir übrigens jetzt hier.
Ja, ne? Also aber dazu gibt's halt auch genügend Fakten. Also am Wochenende ist Atalanta zum Tabellenführer nach Neapel gefahren und hat da einfach mal geschmeidig 3-0 gewonnen. Hat jetzt die letzten 5 Spiele in der Liga allesamt gewonnen, ist jetzt mittendrin wieder im Titelkampf. Hat in diesen 5 Serie A-Spielen 18 Tore erzielt. Also Atalanta ist eben eine Mannschaft, die wirklich oft so in Wellen kommt und im Moment reiten sie die Welle ziemlich gut. Also ist wirklich ziemlich beeindruckend, was Atalanta so abzieht. Und dazu eben kommt, wenn wir kurz nochmal vielleicht an das VfB-Spiel gegen Juve denken, uns zurückerinnern, das war wirklich mit Abstand schlechteste Spiel von Juve bisher in dieser Saison und Stuttgart hat das völlig in den Griff gehabt und ich glaube, das wird einfach deutlich schwieriger, auch wenn sie ein Heimspiel haben, weil Atalanta ist eine extrem athletische Mannschaft, eine extrem aggressive Mannschaft, eine Mannschaft, die sich auf europäischem Boden wahnsinnig wohlfühlt. Da erinnern sich vielleicht noch ein paar, die es mit Bayer Leverkusen halten vor wenigen Monaten, die im Europa-League-Finale gegen die damals noch ungeschlagenen Leverkusen einfach mal 3-0 gewonnen haben. Also Atalanta ist europäisch wirklich sehr, sehr unangenehm und ich muss sagen, ich freue mich riesig auf dieses Spiel, denn der VfB hat ja fußballerisch auch schon in dieser Saison wieder gezeigt, dass er nahtlos da anknüpft. Auch die Leistung in Madrid bei Real auswärts war großartig. Atalanta ist eine Mannschaft, die spielen will, die intensiv spielt. Also ich hoffe und ich glaube, dass man da ein sehr schönes Fußballspiel zu sehen bekommt.
Also wenn ich mir das hier so anhöre, diese Lobeshymnen, das klingt ja nach 2-2 oder 3-2 oder irgendwas in die Richtung, plus 1 auf der einen Seite oder der anderen, also ein 3-2 für die einen, 3-2 für die anderen, wie dem auch sei. Spannendes Spiel auf jeden Fall, das uns hier erwartet. Der Atalanta übrigens noch kein Gegentor kassiert, ne? Absolut bemerkenswert in der Champions League, dass da die Null steht, obwohl sie ja nachweislich sehr offensiven, mutigen Fußball spielen, ne? Pressing übers ganze Feld, Manndeckung oder Mann gegen Mann, Pressing, man hat es ja gegen Leverkusen im Europa-League-Finale gesehen, ne? Ihr mutiger Ansatz, nicht nur mit dem Ball, sondern auch gegen den Ball und deswegen umso bemerkenswerter, weil sie ja nicht dafür bekannt sind, dass sie hinten so gut stehen, weil eben, ja, wer so viel Mut nimmt, geht auch ins Risiko, wer Risiko nimmt, ja, der wird halt hinten auch mal bestraft, aber das wurden sie bisher einfach noch nicht in der Champions League. 3-0 gegen Donetsk gewonnen auf Schalke, 0-0 gegen Arsenal und da hätten sie eigentlich gewinnen müssen aus der Erinnerung. Oder
gab es den verschossenen Elfmeter?
Ganz genau. Genau. Und gegen Celtic hast du es ja auch gesagt, hätten sie eigentlich auch von der Feldüberlegenheit, ja, von den Chancen her gewinnen müssen, war ja auch nur 0-0. Also so gesehen waren die beiden 0-0s ja eher Enttäuschungen. Ja.
Genau. Und zwei Namen vielleicht lassen wir nochmal droppen. Also Matteo Retegi und Ademola Lookman, die muss man nennen aus Atalantas Sicht. Lookman erinnert sich wahrscheinlich noch einige daran, der ja auch mal einen Leipzig-Aufenthalt hatte, der jetzt wirklich bei Atalanta total angekommen ist unter Gasperini. Ja, Lookman war ja auch derjenige, der die 3 Tore im Finale gegen Leverkusen alle geschossen hat. Hat jetzt 2-mal getroffen in Neapel, steht jetzt auch schon wieder bei 6 Toren in 8 Serie A-Spielen. Und Retegi, italienischer Nationalspieler, den haben sie im Sommer erst geholt und die hat jetzt in den ersten Spielen schon 11-mal in der Serie A geknipst. Also das sind halt auch Offensivspieler, die mit sehr viel Selbstvertrauen anreißen und dementsprechend, ja, ich kann es nur nochmal sagen, ich freue mich sehr auf das Spiel. Ob es jetzt diese Torgarantie gibt, ich würde mal sagen, es gibt eine Garantie, dass wir viele Offensivaktionen sehen. Da würde ich fest mitgehen, Der andere Punkt eben, wir hatten es ja vorhin auch, Atalanta kann halt auch hin und wieder mal passieren, dass du dann eben wie gegen Celtic dir zwar viel rausspielst, aber dann halt doch einiges liegen lässt. Das ist bei Atalanta schon auch immer wieder mal drin, aber da sehe ich die Konstellation einfach, da der VfB auch wahnsinnig mutig ist, agieren will, wirklich sehr, sehr, ja, spannend und freue mich sehr auf dieses Spiel.
Das ist ja auch beim VfB immer wieder drin, ne? Dass die viele Chancen haben, aber sehr, sehr viel verballern.
Ja.
Hat man im letzten Jahr gesehen, auch in dieser Saison immer wieder, dass sie auch sehr, sehr feldüberlegen sind, aber ihre Chancen einfach nicht nutzen, hinten eins kriegen, dann einem Rückstand hinterherrennen oder überlegen sind, in Führung gehen, aus dem Nix eins kassieren und dann können sie es nicht gewinnen. Ne? Ich glaube, gegen Prag war es ja so, da hatten sie auch gefühlt 25 bis 30 Torschüsse. Also das ist ein super spannendes Spiel, auch schwer zu tippen natürlich. Ja. Kurzer Blick auf die Quoten, weil wir es noch nicht genannt haben, die sehr, sehr ausgeglichen sind. 2,30, 2,40 gibt es im Schnitt auf den VfB, der den kleinen Heimvorteil hier hat. Atalanta liegt bei 2,70er, 2,80er Quoten im Dreiweg. Also hier findet man, egal wie man tippt, spannendes Value vor. Auch das Unentschieden mit 3,75 ist ziemlich hoch. Ich enthalte mich im Dreiweg, ich sag's ganz ehrlich, und gehe auf beide Treffen und over 2,5 Tore, weil ich glaube, das wird das schöne Spiel, das du hier ein bisschen ja vorgezeichnet hast, das muss dann auch in Toren münden, finde ich.
Da würden wir uns nicht dagegen wehren, würde ich mal
als
neutrale Beobachter.
Da würden wir uns nicht dagegen wehren. So, gegen was wehren wir uns jetzt? Auch nicht gegen die Spielbesprechung oder gegen das Spiel an sich. Inter Mailand gegen den FC Arsenal. Klingt auch knackig, klingt auch nach Top-Duell in der Champions League. Also ich würde mich auch nicht dagegen wehren, dieses Spiel über 90 Minuten zu sehen. Da freue ich mich persönlich auch sehr drauf, bin auch sehr gespannt. Nur hier ist es so, Arsenal ein bisschen die Form verloren aktuell. Und deswegen kann man vielleicht mit Recht sagen, Inter geht hier als Favorit ins Rennen? Fragezeichen.
Ja, vielleicht als kleiner. Du hast es ja schon angedeutet, Arsenal. Also erstmal fangen wir in der Champions League an. Da stehen sie beide wunderbar da. 7 Punkte aus 3 Spielen. Da würde ich sagen, läuft alles nach Plan. Aber ja, klar, wenn wir uns jetzt in der Liga, wenn wir den Blick in die Liga wagen, dann ist jetzt Arsenal in der Premier League seit 3 Spielen sieglos. Klar, hatten auch Liverpool und jetzt zuletzt eben Newcastle als Gegner, also gute Gegner, aber trotzdem und haben halt schon 7 Punkte Rückstand auf Liverpool, auch auf Platz 1 als Tabellenfünfter. Also ja, da sind sie schon etwas ins Stocken geraten. Und was ja auch interessant ist, was man jetzt ja auch nicht unbedingt, glaube ich, mit Arsenal verbinden würde, sie haben in den letzten 6 Ligaspielen 4x 2 Gegentore kassiert. Also auch ja, die defensive Stabilität ist im Moment nicht so ganz verlässlich da. Und das Schöne ist, da schließt sich der Kreis zu Inter, denn da ist es nämlich genau gleich. Bei Inter, glaube ich, denken viele dran, gerade auch nach der vergangenen Saison. Inter steht bombensicher in Defensive und sticht dann halt eiskalt zu. Nee, das ist diese Saison alles andere als so. Inter hat zwar den zweitbesten Angriff in der Serie A hinter Atalanta, also offensiv läuft, aber sie haben schon 13 Gegentore in 11 Serie A-Spielen und das ist wirklich sehr ungewöhnlich. In der vergangenen Saison zur Einordnung waren es 22 in den kompletten 38 Spielen. Also das zeigt, dass Inter auch im Moment defensiv vielleicht nicht die Konzentration, nicht ja die Schärfe da hat, aber dass Inter wirklich, was das Offensivspiel anbelangt, ja weiterhin sehr variabel ist. Lautaro, Thuram, die Außen, Di Marco weiterhin in herausragender Form über links, einer der besten Assist-Men in ganz Europa. Also vielleicht können wir uns da auch auf ein paar Türchen einstellen.
Oder vielleicht auch nicht. Pass auf, komische Überleitung. Aber Arsenal hat noch kein Gegentor kassiert in der Champions League bisher. Also wenn ich es bei Atalanta erwähne, muss ich es hier natürlich auch aufzählen. Das ist bemerkenswert, dass sie da ja auch so ein bisschen zwei Gesichter zeigen. Nicht die einzige oder erste Mannschaft, die hier besprochen wird, die irgendwie in Europa ein anderes Gesicht bezüglich Defensive zeigt als in der heimischen Liga. So bei Arsenal auch bemerkenswert, dass sie noch keins kassiert haben. Jetzt kann man natürlich sagen, ja okay, gegen Schachter zu Hause, das darfst du auch mal 1-0 gewinnen. Wobei, war nicht so überzeugend der letzte Heimsieg. Also wenn wir davon gesprochen haben, dass sie so ein bisschen die Form verloren haben, oder dieses Mojo, diesen Schwung, ne, war ja auch ein 0-2 bei Bournemouth. Den gab es im Oktober, dann eben diesen 1-0 Arbeitssieg, aber wenig überzeugend gegen Schachtja. Ich glaube, ja, ein Gurkentor gebraucht von Havertz aus der Erinnerung, aber viel mehr war nicht. Jetzt 0-1 bei Newcastle, also auch da kein eigenes Tor geschossen. Puh, weiß ich nicht. Dann jetzt schweres Auswärtsspiel. Und Achtung, Interkeeper Jan Sommer hat 7-mal in den letzten 10 Champions League-Spielen zu 0 gespielt. Also wir haben davon gesprochen, dass bei Atalanta gegen Stuttgart vielleicht einige Türchen fallen, und zwar auf beiden Seiten. Vielleicht fallen hier dann eher weniger Tore. Würde mich auch nicht komplett überraschen. Auch wenn es natürlich nach einem tollen Topspiel in der Champions League klingt. Aber wer weiß, so gut ist Arsenal nicht drauf. Inter darf gerne mal die Null halten mit Jan Sommer. Zumindest kann er das ganz gut in der Champions League. Vielleicht sehen wir hier eher, ich will es nicht aussprechen, aber 0 zu 0, Christian?
Oh, ein 0 zu 0. Ja, wie gesagt, es stehen sich so ein bisschen zwei Möglichkeiten gegenüber. Ich meine, die 10 Champions League-Spiele, die du jetzt angesprochen hast, die gehen halt, reichen halt auch ein bisschen weiter zurück bei Inter, logisch auch in die vergangene Saison. Und die aktuelle Form von Inter, gerade gegen den Ball, ist in den letzten Wochen halt nicht eine, die jetzt unbedingt auf zu Null Spiele allzu verlässlich darauf hindeutet. Ich erinnere nur, vor kurzem gab es ein 4-4 in San Siro bei Inter gegen Juve. Dementsprechend, ich glaube schon, dass Arsenal da auch in Situationen kommen wird, auch auswärts in San Siro, um Inter weh zu tun. Und wie gesagt, umgekehrt sehe ich Inter dann doch auch offensiv mit einigen Möglichkeiten da. Also tue mich auch schwer, den Dreiweg hier einzuordnen. Dafür haben beide Mannschaften wirklich auch alle Möglichkeiten. Auch Arsenal ist auswärts. Arsenal hat die letzten 3 Spiele in Italien auf europäischem Niveau auch nicht mehr verloren. Also die fühlen, die können sich schon auch auswärts da behaupten. Dementsprechend schwierig, das Ganze im Dreiweg einzuordnen.
Ich finde es auch schwierig, weil Arsenal auswärts auch immer wieder sehr, sehr konservativ spielt, ne? Unter Arteta. Sehr, sehr defensiv bedacht. Nicht nur, wenn sie bei Man City zu Gast sind, sondern bei Atalanta, du hast es sicherlich damals gesehen, hatten sie auch nur 6 Schüsse abgegeben.
Ja, ja, ja. Das stimmt.
Und waren sehr, sehr konservativ, waren sehr, sehr auf Null halten bedacht oder trauten sich wenig, wie auch immer man es auslegen will. Aber das könnte ich mir einfach jetzt erst recht vorstellen, weil schweres Spiel im Giuseppe Meazza und es läuft nicht so gut. Und dann ist ja ein Reflex eines Trainers oft hinten erstmal gut stehen und mal schauen, ob wir irgendwie umschalten können. Und dann schaltet es halt mal nicht ganz so viel um und die anderen trauen sich auch nicht so viel, weil sie sagen, naja, wir wollen nicht in das offene Messer laufen, und dann geht's plötzlich 0-0 aus. Ja. Ich wäre nicht überrascht davon, sage ich ganz ehrlich. Es klingt nach einem tollen Spiel, das eher 2-2-3-3 enden sollte, aber ich wäre nicht überrascht davon. Zumindest zur Halbzeit das Unentschieden oder das 0-0 kann man ja auch wunderschön tippen, weil da gibt's einfach immer Zweierquoten. Also bei dem mit der Handbremse ein bisschen und dann geht man mit 0-0 in die Kabine, ist ja wahrlich kein verrückter Tipp. Da gibt es schon Zweierquoten, Stichwort Zweierquoten, 2,60 auf Inter, 2,90 auf Arsenal. Also wer sich hier im Dreiweg bedienen möchte, kann das gerne tun. Wir beide, ja, halten uns vorsichtig zurück bei einem Tipp im Dreiweg. Und jetzt schaue ich mal, ob wir weniger vorsichtig sind beim nächsten Spiel, das auch wieder nach einem richtig, richtig schönen, klangvollen Champions League-Duell klingt. PSG gegen Atletico Madrid. Bitte sagen wir nicht, dass das 0-0 ausgeht.
Nee, jetzt kommen jetzt zweimal sowas in den Raum, wollen wir doch nicht stellen. definitiv. Und vielleicht auch liegt es ja daran, dass beide jetzt schon auch, was zumindest die Champions League betrifft, ja, in den letzten 2 Spielen schon nicht das abgerufen haben, was sie eigentlich versprechen. Also PSG ist ja mit einem 1-0-Sieg gegen Girona gestartet, aber dann gab es eine Niederlage bei Arsenal, nur ein 1-1 gegen PSV, also auch ein bisschen ins Stocken geraten. Und Atletico hatten wir ja schon, dieses 0-4 gegen Benfica und zuletzt ja auch ein 1-3 gegen Lille. Also Atletico ist da jetzt schon auch ein bisschen unter Zugzwang, und dementsprechend PSG mit der Offensive, die ja schon durchaus funktioniert, gerade in der Liga, wo sie sehr souverän agieren, glaube ich, da dürfen wir uns schon auf ein paar Türchen einstellen. Auch wenn es Atletico ist. Ich weiß, das klingt vielleicht im ersten Moment nicht so logisch, aber ich glaube schon, dass PSG auch da Möglichkeiten hat.
Das glaube ich auch, weil ich die Auswärtsform von Allegro kenne und die generelle Form, weil man weiß ja, du bist Italien etwas stärker zugeneigt. Bei mir trifft das natürlich auf Spanien zu. Ich sehe Atletico praktisch jede Woche und weiß vor allem um ihre Auswärtsschwäche, die sie letztes Jahr in der Champions League auch gezeigt haben, wo sie zu Hause alles geschlagen haben und auswärts verloren haben, unter anderem bei Inter, beim BVB dann natürlich ausgeschieden, fast überall auswärts nichts geholt. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt einen Auswärtssieg in der Gruppenphase hatten sie nur, ansonsten lief es auswärts gar nicht. Und auch in La Liga oder generell in der Saison in den verschiedenen Wettbewerben läuft es auswärts eben auch nicht. Zuletzt in Betis auswärts verloren. Bei Real Sociedad in La Liga nur ein Unentschieden. Bei Benfica, wir haben es angesprochen, auswärts in der Champions League eine 0-4 Klatsche. Richtig, richtig heftig. Auswärts bei Rayo, also auswärts, naja, ist ein Madrider Stadtderby gewesen. Nur 1-1 nach biederer Leistung. Bieder haben sie auch bei Celta Vigo gespielt, aber mit Glück in der 90. 1-0 gewonnen. Mit dem zweiten Torschuss überhaupt. Also du merkst schon, da waren einige Auswärtsauftritte dabei, die wirklich, wirklich nicht gut waren, die schwach waren, die teilweise bestraft wurden, nicht immer bestraft wurden, aber sehr, sehr häufig. Also die Form ist ein bisschen, vor allem in der Fremde, einfach nicht da. Sie spielen übervorsichtig, sie spielen, ich will jetzt nicht sagen Angsthasenfußball, das klingt noch so plakativem Doppelpass-Sprech, aber sie sind nicht das Atletico, das zu Hause einfach auftritt. Haben die Form wirklich in den letzten Wochen stark verloren. Zu Hause jetzt ja ein Pflichtsieg gegen Las Palmas 2-0 standesgemäß. Da haben sie mal nichts anbrennen lassen. Aber eben, es ist auch nur Las Palmas. Ansonsten war das zuletzt sehr, sehr dürftig, was Atletico zeigte. Und daher mache ich mir ein bisschen Sorgen, bin ich ganz ehrlich, weil es einfach wieder auswärts geht und weil PSG jetzt selber hier gewinnen muss. Und deswegen bin ich sehr gespannt, welches Gesicht Atletico Madrid da zeigen wird.
Also ich würde mal sagen, sie werden ein vorsichtiges Auswärtsgesicht zeigen, denn man muss ja auch immer ein bisschen die Tabellenkonstellation im Blick nehmen. PSG steht ja auch nur bei 4 Punkten da, Atletico jetzt eben bei 3. Also wie gesagt, das sind schon beide ausbaufähig. Dementsprechend in der jetzigen Konstellation für Atletico dann auswärts ran zu müssen, auch bei PSG. Also ich glaube, aus Atletico-Sicht wird da wenig dagegen sprechen, wenn sie ein Punktchen mitnehmen, um dann eben daheim mit ihrer Heimstärke auch wieder die nötigen Punkte zu holen, um sich dann für die K.O.-Phase zu qualifizieren. Also Atletico wird meines Erachtens nach versuchen, so schwer wie möglich PSG zu machen, die Räume eng machen, PSG eben wenig, den schnellen PSG-Spielern vielleicht wenig Raum bieten. Ja, gutes altes Simeone-Ansatz, um eben auch in der jetzigen Situation einfach erstmal über defensive Stabilität womöglich was mitzunehmen.
Oh weia, also doch das 0-0, Christian. Klingt doch wieder nach Vorsichtigkeit. Ja, PSG hat zu Hause natürlich jetzt auch nicht, zuletzt nicht überzeugt, auch gegen Girona waren sie klar feldüberlegen, aber eben nur dieses ja Glückseigentor, ne, in der Nachspielzeit. Immerhin in der Ligue 1 sind sie zu Hause perfekt, haben 5 Spiele gespielt und 5 gewonnen, aber man weiß ja, ne, Ligue 1, ja, das ist das eine. In Europa können sie das nicht immer so transportieren, PSG, auch wenn sie der Favorit sind. Sind sie natürlich hier übrigens auch, um das mal zu nennen, 1,70er, 80er Quoten auf PSG. Pardon, eine ganz klare Sache. Und Atletico liegt bei 4,50, 4,60er Quoten plus minus. Das ist schon eine große Diskrepanz, wie ich finde. Also Quoten-Value-technisch findet man hier mehr, wenn man auf Atletico geht oder eben das Unentschieden oder den Atletico-Sieg als doppelte Chance.
Ich wollte gerade sagen, genau, Alex, wenn man Vertrauen, Zutrauen in die Atletico-Defensivstärke hat, dann ist womöglich die doppelte Chance was man hier ins Auge fassen.
Gut, dann sind wir mal gespannt. Wir hoffen, dass die letzten beiden Spiele, die wir hier etwas konservativ, vorsichtig besprochen haben, dann sich nicht wirklich so darbieten, diese Spiele, und wir dann doch mehr Tore sehen als hier. Also over under 2,5 zum Beispiel kann man auch bei diesem Spiel, finde ich, tippen. Oder wer natürlich anderer Meinung ist, heißt ja nicht, dass wir zwingend richtig liegen, um Gottes Willen. Ne? Kann ja auch sein, dass es plötzlich ein Spektakel gibt. Also da darf jeder sich gern raussuchen, was er möchte an Tipps und dem Bauchgefühl seines Vertrauens folgen. Wir folgen unseren. Abschließend danke dir, Christian, dass du wieder dabei warst, dass wir hier die Champions League interessant besprechen konnten, diese 8 Spiele.
Danke, Alex.
Mir bleibt abschließend nur noch zu sagen, ja, wie immer der Disclaimer, der Hinweis darauf, dass Sportwetten ab 18 sind und daher nicht für Minderjährige bestimmt und die von uns genannten Quoten sich logischerweise jederzeit noch ändern können. Seid vorsichtig beim Thema Wetten. Ihr wisst, Wetten können Spaß machen, aber eben auch süchtig machen. Wenn ihr Hilfe benötigen solltet, kontaktiert entweder den Wettbasis-Support per E-Mail oder auf der Website der Wettbasis findet ihr weitere Infos oder eben auch auf spielen-mit-verantwortung.de. Auch da gibt es erste Hilfsangebote für Hilfsbedürftige. Also seid vorsichtig bei diesem Thema. Wir freuen uns sehr auf den Champions League Spieltag mit vielen, vielen knackigen Spielen. Wer noch nicht genug hat, schaut auf wettbasis.com vorbei oder bei beidfüßig, dem YouTube-Video-Format. Auch da werden die Spiele besprochen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Donnerstag hören wir uns hier wieder an dieser Stelle. bei Talk und Tipps mit der Bundesliga-Vorschau und dann wieder, wenn alles normal läuft, mit Julius Eid an meiner Seite. Ich freue mich sehr drauf. In dem Sinne, viel Spaß mit der Champions League. Bye, bye und ciao.